Ich glaube, es gab in der jüngsten Geschichte von Amerika keinen Präsident, der so polarisierte wie Donald Trump. Nur schon sein Name löst bei verschiedenen Menschen verschiedene Reaktionen aus. Schon zu Beginn seiner Präsidentschaft benutzte Donald Trump Twitter, um kurze Nachrichten in die Welt hinaus zu senden. In diesen kurzen Stellungnahmen gab er manchmal sehr unverblümt, manchmal sehr unüberlegt seine Meinung hinaus in die Welt. Es waren kurze Texte, die die Welt verblüfften und eine erstaunliche Wirkung hatten. Einer dieser Tweets von Donald Trump führte dann am 6. Januar 2021 zum Sturm des Kapitols. Szenen, die man sich davor nicht vorstellen konnte. Egal, wie man zu Donald Trump steht oder zu seinen Nachrichten, die er über Twitter vermittelt hat, eins zeigen diese Nachrichten ganz deutlich: Worte haben Macht. Heute beschäftigen wir uns auch mit Worten. Denn in der heutigen Predigt, wir haben es schon von Benny gehört, geht es um die Family-Regel: Ich rede freundliche Worte. Wir werden uns heute damit beschäftigen, wie wir durch unsere Worte eine freundliche Kultur in der FEG Thayingen fördern können. Und damit deshalb beschäftigen wir uns in dieser Predigt mit dem Bibeltext aus Jakobus 3, die Verse 1 bis 12. Und ich steige gleich ein in den ersten Vers von dem heutigen Predigttext. Liebe Brüder und Schwestern, es sollten sich nicht so viele in der Gemeinde um die Aufgabe drängen, andere im Glauben zu unterweisen. Denn ihr wisst ja, wir, die andere lehren, werden von Gott einmal nach besonderen strengen Maßstäben beurteilt. Jakobus steigt ziemlich steil in diesen heutigen Predigttext ein. Und ich habe meinen ersten Punkt benannt: Fördere eine freundliche Kultur in der FEG Thayingen, indem du Verantwortung für deine Worte übernimmst. Jakobus zeigt uns hier in diesem Text, dass es, oder er spricht eine Warnung aus an die Leute, die schnell nach der Aufgabe des Lehrers greifen wollen. Mit Lehren ist hier die Aufgabe, andere Menschen in der Gemeinde zu dem Wort Gott, das Wort Gottes näher zu bringen und sie im Glauben anzuleiten, gemeint. Es geht hier also nicht allgemein um Lehrer, sind nicht etwa die Lehrer aus der Schule angesprochen, sondern diejenigen, die das Wort Gottes weitergeben. Lehrer waren in der frühen Kirche außerordentlich wichtig, denn neben den Aposteln und Propheten waren sie diejenigen, die das Glaubensleben der Gemeindeglieder entscheidend mitgeprägt haben. Da nun die Apostel und Propheten oft unterwegs in mehreren Gemeinden waren, waren die Lehrer diejenigen, die in einer Gemeinde waren. Ihr Arbeitsumfeld konzentrierte sich also auf eine Gemeinde und genau deshalb ist die Verantwortung so groß. Sie hatten einen viel größeren Einfluss auf die Gemeindeglieder als etwa die Apostel oder Propheten. Und außerdem traten die Lehrer ein riskantes Erbe an, nämlich das des jüdischen Rabbiners. Sicherlich gab es viele große Rabbis zu dieser Zeit. Doch schon der Titel oder die Bedeutung des Titels Rabbi zeigt, wie damals viele Rabbiner auftraten. Rabbi bedeutet Lehrer, Meister oder auch Herr. Einem Rabbi begegnete man mit Ehrfurcht. Wenn man einem Rabbi folgte, dann ließ man alles stehen und liegen, um den Bedürfnissen und Wünschen dieses Rabbis nachzukommen. Rabbiner erhoben sich oft über ihre Mitmenschen, sie waren stolz. Und all das passt nicht zu einem Lehrer. Denn die Worte eines Lehrers müssen auch mit seinen Taten übereinstimmen. Was bringt es einer Gemeinde, wenn ihr Pastor gute Reden schwingen kann, aber selbst nicht danach lebt? Was mit solchen Gemeinden geschieht, haben wir in den letzten Jahren mehr als nur deutlich in Amerika, in Australien, aber auch hier in Europa gesehen. Wir sehen, dass Jakobus recht hat, wenn er davon spricht, dass Lehren in jedem Fall ein gefährliches Unterfangen ist. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja, der heutige Predigttext beginnt mit einer Warnung an die Lehrer. Mich betrifft das gar nicht. Da können Benny und Yannick gut zuhören und dann ist die Sache erledigt. Ich kann meine Füße hochlegen und einfach mal genießen. Ja, vielleicht, wenn du so denkst, dann muss ich dich enttäuschen, denn es geht sehr wohl auch um dich. Jakobus möchte hier am Beispiel der Lehrer deutlich machen, wie wichtig es ist, die Macht unserer Worte zu kennen. Die Rede ist hier von dem Werkzeug des Lehrers. Also die Worte sind das Werkzeug des Lehrers und die Zunge der Vermittler. Und in diesem ersten Vers geht es darum, dass die Lehrer darauf aufmerksam zu machen, auf diesen gefährlichen Charakter ihrer Werkzeuge. Sobald wir in Vers 2 hineintauchen, wird deutlich, dass nicht nur die Lehrer angesprochen sind. Jakobus 3, Vers 2 heißt es, und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Wir sehen nun, dass Jakobus hier plötzlich nicht mehr nur von den Lehrern spricht, sondern von allen. Also hier sind nun alle angesprochen. Und Jakobus spricht hier in diesem Text einen der zentralsten Gedanken des christlichen Glaubens an. Jeder Mensch ist ein Sünder. Niemand auf dieser Welt hat noch nie gesündigt. Jeder versündigt sich auf irgendeine Weise. Das Wort, welches Jakobus hier für die Sünde benutzt, heißt Ptaio. Es bedeutet übersetzt stolpern. So oft sündigen wir nicht absichtlich. Wir versagen aus Unachtsamkeit, gerade wenn es um unsere Worte geht. Doch egal, ob bewusst oder unbewusst, wir sind am Schluss Sünder. Das Ergebnis bleibt dasselbe. Das ist genau wie im Straßenverkehr. Ob du absichtlich oder versehen zu schnell fährst, das spielt keine Rolle. Fakt ist, du bist zu schnell gefahren und hast das Gesetz übertreten. Genauso ist es mit der Sünde. Egal ob Absicht oder nicht, wir alle sind Sünder. Im ersten Johannesbrief lesen wir in Kapitel 1, Vers 8, wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst, dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir uns dem bewusst werden, dann wird vieles auf einmal viel klarer. Jakobus meint nicht, ja, jeder macht mal eine Sünde, jeder macht mal Fehler, das ist doch nicht so schlimm. Nein, Jakobus sieht hier eben, dass wir Menschen nicht vollkommen sind. Wir sind in der Sünde gefangen und kommen nicht alleine heraus. Doch genau deshalb kam ja Jesus auf die Welt. Wir lesen bei Johannes hier nach Vers 8, einen Vers später. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Jesus kam auf diese Welt und starb am Kreuz, damit wir Vergebung für unsere Sünden haben. Ja, aber noch viel mehr. Jesus möchte uns dazu befähigen, in jedem Lebensbereich seiner Vollkommenheit nachzueifern. Nicht aus eigener Kraft, sondern mit seiner Hilfe. Ist das nicht genial? Dazu müssen wir uns aber aktiv entscheiden. Falls du das heute so zum ersten Mal gehört hast oder dir das vielleicht so zum ersten Mal bewusst geworden ist, dann möchte ich dich ganz herzlich dazu einladen, dies anschließend im Abendmahl zu bekennen. Jesus und seine Vergebung in Anspruch zu nehmen. Nimm das Abendmahl als ein bewusstes Zeichen dafür, dass du die Vergebung von Jesus für dich in Anspruch nehmen möchtest. Und wenn du das machst, dann würde ich mich freuen, wenn du im Anschluss an den Gottesdienst noch auf mich zukommst. Ich würde gerne noch für dich beten. Wir sehen also, egal welche Absicht hinter unseren Worten steckt, wir straucheln immer wieder und wir sind Sünder. Mir ist an dieser Stelle Folgendes ganz wichtig. In all dem, was ich nun ausgeführt habe, sehen wir, dass wir Menschen für unsere Worte Verantwortung tragen. Jeder Mensch ist verantwortlich für das, was er sagt. Niemand kann von sich aus am Schluss seines Lebens die Verantwortung von sich her wegschieben. Jeder wird eines Tages vor Gott stehen und für seine Worte gerade stehen. Das ist Fakt. Jesus sagt in Matthäus 12, ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Mir ist an dieser Stelle ganz wichtig zu betonen, dass diese Stelle nicht dazu dienen soll, irgendjemandem einen Druck aufzusetzen. Nein, ganz im Gegenteil. Jesus starb ja am Kreuz, damit wir Vergebung empfangen können und in diese Gemeinschaft mit Gott kommen können. Er versöhnte uns mit Gott und trotzdem muss uns bewusst sein, dass wir am Schluss verantwortlich vor Gott sind. Man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Aber die Verantwortung für unsere Worte können wir nicht ablehnen. Die entscheidende Frage, die ich damit heute stellen möchte, ist: Möchtest du oder beginnst du schon heute diese Verantwortung für dich persönlich zu übernehmen? Was meine ich damit? In all dem, was ich nun gesagt habe, wird klar, du bist vor Gott verantwortlich. Aus dieser Verantwortung kannst du dich nicht herausnehmen. Das kannst du nicht verändern. Doch viele Menschen schieben immer wieder die Verantwortung von sich weg auf andere Menschen. Ich habe diese Woche einen Streit zwischen Kindern erlebt und dann sind die einen zu mir gekommen, ja, aber die haben das gesagt. Und dann sind die anderen gekommen und haben gesagt, ja, aber die haben mich provoziert. Und so haben sie die Schuld von sich weggeschoben, immer zum anderen rüber. Solche und viele andere kreative Ausreden kommen uns in den Sinn, wenn wir uns für unsere Worte rechtfertigen wollen. Dabei schieben wir die Verantwortung auf unsere Mitmenschen, auf die Umstände oder sogar auf Gott. Die Verantwortung für unsere Worte zu übernehmen, bedeutet, dazu zu stehen, was wir gesagt haben, egal welche Umstände dazu geführt haben und egal welche Konsequenzen das mit sich bringt. Ich bin mir sicher, wenn wir das als Gemeinde machen, dann wird dies unsere Kultur in der Gemeinde zutiefst prägen. Und deshalb möchte ich dich nun ganz konkret fragen: Bist du bereit, schon heute die Verantwortung für deine Worte zu übernehmen? Mein zweiter Punkt: Fördere eine freundliche Kultur in der FEG Thayngen, indem deine Worte das Klima in der Gemeinde positiv prägen. Wenn wir nun die Verantwortung für unsere Worte übernehmen, dann haben wir schon viel dazu beigetragen, dass eine freundlichere Kultur in der Gemeinde entstehen kann. Doch all das bringt nichts, wenn wir nicht auch freundliche Worte sprechen. Und deshalb führt Jakobus seinen Gedanken hier weiter aus. Wir lesen in den Versen 3 bis 8 Folgendes. So legen wir zum Beispiel dem Pferd das Zaumzeug ins Maul. Damit beherrschen wir sie und können das ganze Tier lenken. Und selbst bei den Schiffen, die nur von starken Winden angetrieben werden können, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben, sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Unbändig verbreitet sie ihr tödliches Gift. Krasse Worte, die Jakobus hier verwendet. Und nachdem er jetzt die Verantwortung so stark betont hat, könnte man ihm ja jetzt entgegenhalten: Ja, Jakobus, was machst du denn so einen großen Wind? Warum machst du aus einer Mücke einen Elefant? Die Zunge ist ja ein so kleiner Teil unseres Körpers. Weshalb macht Jakobus aus einer Mücke einen Elefant? Er zeigt in diesen Versen sehr gut auf, weshalb. Anhand von 3 praktischen Beispielen zeigt Jakobus uns die Macht der Zunge auf. Er vergleicht sie mit dem Zaumzeug bei Pferden, mit einem Ruder des Steuermanns und einem kleinen Funken. Bei den ersten beiden Vergleichen zeigt Jakobus, wie sich die Zunge auf den ganzen Körper auswirkt. Wer seine Worte im Griff hat, der hat seinen ganzen Körper im Griff. Selbstdisziplin fängt für Jakobus also bei den eigenen Worten an. Kann ich auch einmal ruhig sein, wenn es nicht angebracht ist, etwas zu sagen? Welche Worte benutze ich, wenn ich jemandem Feedback gebe? Auf welche Art und Weise spreche ich etwas an? Kann ich anständige und ruhige Worte finden, trotz meiner starken Emotionen? All das ist für Jakobus entscheidend, wenn er davon spricht, dass unsere Worte der Schlüssel zur Selbstdisziplin sind. Doch Jakobus beschäftigt sich nicht nur mit der Selbstdisziplin. Im 3. Vergleich spricht er von einem kleinen Funken, der zu einem Waldbrand werden kann. Bilder von solchen Waldbränden kennen wir alle sehr gut aus den Nachrichten. Ich glaube, es vergeht kein Jahr, in dem es nicht irgendwo einen Waldbrand gibt. Und ich kann mich noch gut erinnern an einen Aufenthalt von mir im Jahr 2012 in Israel. Unter anderem war ich damals im Naturschutzgebiet bei Haifa unterwegs, wo es 2 Jahre zuvor gebrannt hatte. Das Ausmaß dieser Katastrophe zu sehen, war für mich sehr eindrücklich. Weit und breit nur Verbranntes und übrige Bäume, die noch so halb angekokelt waren. Das Problem bei solchen Waldbränden ist oft nicht einfach nur der Klimawandel, sondern der Mensch. Irgendwo wird Müll liegen gelassen, der sich entzündet. Ein Feuer wird nicht korrekt ausgemacht. Und so entzündet sich plötzlich ein großes Feuer. Die Gründe sind oft klein, das Ausmaß umso größer. Und genau so ist es auch mit unseren Worten. Nicht selten haben Worte schon Kriege angezettelt oder zu globalen Krisen geführt. Wir müssen aber nicht einmal auf eine globale oder politische Ebene schauen. Selbst in der Gemeinde, in der Familie oder auch in der Ehe können Worte eine verheerende und zerstörerische Wirkung haben. Ich möchte euch das in einer kurzen Geschichte von Johannes Rössler veranschaulichen. Einst hatte eine Frau über ihren Nachbarn eine hässliche Verleumdungsgeschichte verbreitet, die viel Unheil anrichtete. Als die Frau bald darauf schwer krank wurde, bereute sie es und bat ihren Nachbarn um Verzeihung. Er vergab ihr gern, bat sie aber um einen Gefallen. Geh heim und schlachte ein Huhn und rupfe ihm alle Federn aus, auch die kleinsten. Lege sie in einen Korb und dann geh los durchs Dorf und streue alle paar Schritte ein wenig von den Federn aus. Alsdann steige auf den Kirchturm und schütte den Rest von dort oben herab. Dann komm wieder zu mir. Die Frau tat, wie ihr gesagt worden war. Schön, meinte der Nachbar freundlich. Und jetzt geh durch die Straßen und sammel die ausgestreuten Federn wieder auf. Die Frau erschrak und sagte, aber das ist unmöglich. Der Wind hat sie in alle Richtungen zerstreut. Was Johannes Rössler in dieser Geschichte so schön ausdrückt, ist das, was Jakobus in diesen Versen uns ins Bewusstsein rufen möchte. Werde dir bewusst, was deine Worte bei anderen Menschen auslösen. Wer sich bewusst ist, was die eigenen Worte auslösen können, wird viel sorgfältiger kommunizieren. Wie schnell teilen wir mit Worten aus, ohne zu verstehen, was die Worte bei anderen Menschen auslösen? Ich denke, etwas vom Wichtigsten in der Kommunikation ist es zu wissen, was die eigenen Worte auslösen können. Und deshalb frage dich, fördern meine Worte die Kultur positiv oder löse ich damit gerade etwas aus, das zerstörerisch wirkt und vielleicht sich sogar zu einem Flächenbrand ausweitet? Mein dritter Punkt, fördere eine freundliche Kultur in der FEG Thayngen, in dem deine Worte das Lob Gottes zum Ziel haben. Wenn wir nun die Verantwortung für unsere Worte übernehmen und darauf bedacht sind, die Kultur positiv durch Worte zu prägen, dann haben wir schon viel für eine freundliche Kultur in der Gemeinde bewirkt. Doch all das bringt uns nichts, wenn wir nicht geklärt haben, was das Ziel unserer Worte ist. Und genau hier steigen wir ein letztes Mal mit Jakobus in den heutigen Predigttext ein. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus einem und demselben Mund, aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf nicht sein. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Kann man Oliven vom Feigenbaum pflücken oder Feigen vom Weinstock? Ebenso wenig kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Jeder weiß aus seinem eigenen Leben, dass unsere menschliche Natur sehr stark gespalten ist. In uns steckt so viel Gegensätzliches, vom Engel bis zum Bengel, vom Held bis zum Schurke, vom Heiligen bis zum Sünder. Jakobus ist überzeugt, dass diese Widersprüchlichkeit nirgends deutlicher zum Vorschein kommt als bei der Zunge. Durch unsere Zunge loben wir Gott. Das war damals für die ersten Christen etwas Essentielles. Viele Christen waren jüdisch geprägt. Und für die Juden war das Lob Gottes etwas besonders Wichtiges. Wann immer der Name Gottes erwähnt wurde, mussten sie antworten: Gelobt sei er. Dreimal täglich beteten die frommen Juden und ihre Gebete begannen immer mit: Gelobt seist du, o Gott. Wir sehen also, dass das Lob Gottes damals ein zentraler Bestandteil der jüdischen Kultur war. Und von dieser Kultur waren die ersten Christen geprägt. Doch gleichzeitig war es eben auch derselbe Mund, der die Mitmenschen verfluchte. Für Jakobus ist das total unnatürlich. Er vergleicht diese Widersprüchlichkeit mit einer Rebe, die verschiedene Früchte trägt, und mit Trinkwasser, das mit ungenießbarem Wasser gemischt wird. Am Schluss, bei beidem schaut dasselbe heraus. Es passt nicht zusammen. Was bedeutet das nun für uns? Jakobus fordert uns heraus, unsere Worte zu hinterfragen. Einmal kann das bedeuten, dass wir uns gut überlegen sollen, welchen Wortschatz wir verwenden. Haben wir einfach in der Gemeinde einen frommen Wortschatz, den wir bei Bedarf zücken können und reden sonst ganz anders? Als ich noch Teenager war, habe ich in den Ferien jeweils einen Ferienjob gemacht auf dem Bau. Und einmal habe ich mit einer Person aus unserer Gemeinde zusammengearbeitet, also aus meiner Heimatgemeinde. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich gehört habe, wie die Person auf dem Bau gesprochen hat. Ich habe die Person nicht wiedererkannt. Jetzt kann man sagen, ja gut, das ist auf dem Bau halt so. Ich behaupte, nein. Du musst dich nicht dieser Art der Kommunikation anpassen. Ich habe das auch ganz anders erlebt mit anderen Personen. Das betrifft aber nicht nur diejenigen, die auf dem Bau arbeiten. Genauso unnatürlich ist es, am Sonntagmorgen fromm zu sprechen und dann hintenrum die ganze Zeit über andere Personen zu lästern. Wie sprichst du in deinem privaten Umfeld, auf der Arbeit? Unterscheidet sich deine Art und Weise des Wortschatzes in dem, welchen du dem gegenüber, den du sonst in der Gemeinde verwendest? Doch noch viel wichtiger als der Wortschatz ist die Frage nach dem Ziel deiner Worte. Wenn wir einmal ganz ehrlich sind, sind das oft egoistische Motive. Geltungsbedürfnis, Neid, Verletzung, Eifersucht oder andere egoistischen und destruktiven Motive. Diese Motive haben immer nur ein einziges Ziel: dass unser eigenes Ego gestärkt und verehrt wird. Wie oft wurde schon in Konflikten, auch in der Gemeinde, zum Gegenangriff angesetzt, weil es das eigene Ego gekränkt wurde. Jakobus weist uns darauf hin, dass nicht unser Ego im Zentrum stehen soll. Unsere Worte sollen vielmehr Gott ins Zentrum stellen und ihn ehren. Darum geht es. Das Ziel deiner Worte soll die Ehre Gottes sein. Ehrt es Gott, wenn wir im Lobpreis und im Gebet ihn anbeten? Und wenn du dann zu Hause aber beim Mittagessen über die Gemeinde lästerst und schimpfst und über all das, was dir in der Gemeinde nicht passt? Gerade hier sind Familien sehr stark herausgefordert. Seid euch bewusst, dass eure Worte nicht nur die Gemeindekultur negativ prägen, sondern auch eure Kinder. Denn sie werden euer Verhalten kopieren und übernehmen. Mache dir also bewusst, welche Ziele deine Worte haben und überlege dir genau, was du sagen solltest und was nicht. An dieser Stelle kann es sich auch lohnen, einmal etwas, was einem auf der Zunge liegt, einfach herunterzuschlucken. Versuche deine Worte immer mehr mit der Perspektive auf das Ziel, die Anbetung Gottes, auszurichten. Und so wirst du eine freundliche Kultur in der FEG Thayingen prägen. Wir sehen also, unsere Worte prägen unsere Gemeindekultur. Und indem du dich entscheidest, ob du Verantwortung für deine Worte übernimmst, welche Worte du redest und welches Ziel deine Worte haben, wirst du die Gemeindekultur entscheidend prägen. Entscheide dich also ganz bewusst dafür, die Kultur in der FEG Thayingen mit freundlichen Worten zu prägen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns immer wieder neu begegnen möchtest, auch gerade in der Herausforderung unserer Worte, wie wir reden, wie wir miteinander umgehen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, mit unseren Worten die Kultur hier in dieser Gemeinde positiv zu prägen. Hilf uns auch dort, wo es angebracht ist, einfach einmal zu schweigen. Danke, Jesus, dass du mit uns bist, dass du uns in dieser Herausforderung hilfst, dass wir nicht alleine dastehen. Danke, kommst du mit uns. Amen.